HR Info. Das Interview.
Mit Martina Knief und Stefan Bücheler. Fußballlegende, Torschützenkönig, Kopfballungeheuer und Erfolgstrainer. Es sind schon eine Menge Ehrentitel, die er in einer langen Fußballkarriere angesammelt hat. Horst Rubesch. Und dabei ist der Mann, der auch für die goldene Ära des HSV Anfang der 1980er Jahre steht, so herrlich er selber geblieben. Für ihn, der erstmals Dachdecker gearbeitet hat, bevor er Fußballprofi wurde, zählen Werte. Wille, Disziplin und Ehrlichkeit. Horst Rubesch ist davon überzeugt, dass das auch heute noch zählt, auch im ganz großen Fußballgeschäft. Und darüber wollen wir mit ihm reden. Aber auch über sein Hobby, das Angeln, und über seine späte Liebe zum Frauenfußball. Jetzt in HR Info das Interview.
Horst Rubesch, als wir uns auf das Interview vorbereitet haben, haben wir bemerkt, dass Ihnen gerne Begriffe wie Ehrlichkeit, Bodenständigkeit oder Disziplin zugeschrieben werden. Wie wichtig sind Ihnen diese Eigenschaften?
Gut, ich habe ja diese Dinge gelebt, mehr oder weniger, muss halt einfach sagen. Das waren für mich feste Begriffe, die ich von klein auf mitgekriegt habe. Also meine Mutter hat uns ja alle großgezogen, uns fünf, und da war es halt eine Geschichte von Anfang an, immer ehrlich miteinander umzugehen, ehrlich zu sagen, was ist. Sie musste auf der einen Seite arbeiten, auf der einen Seite waren fünf Kinder. So, und dann war ich der Älteste und dann ging das halt schon los.
Also Ehrlichkeit wichtig, Disziplin?
Ja, natürlich, das gehört ja automatisch dazu. Ich meine, wenn ich ehrlich bin, bin ich auch diszipliniert, zu 99% mindestens, sage ich jetzt mal einfach. Weil das sind eigentlich Begriffe, wo ich einfach sage, das ist so dieser Zusammenspiel immer. Dass man eine gewisse Ordnung hat, eine gewisse Disziplin dabei, dann eine gewisse Ehrlichkeit und vor allen Dingen, ja, ich sag mal, was für mich aber auch noch dazu gehört, ist eigentlich Körpersprache.
Haben Sie das immer so hingekriegt in Ihrer Karriere?
Nein, ich habe es eigentlich so gekriegt, dass man es mir vorgelebt hat. Und das war meine Mutter. So, und dann habe ich das Glück gehabt, ich habe nachher eine Frau geheiratet, die ist genauso, also in dieser Form zumindest. Und die hat auch immer gesagt, sie verschweigt lieber etwas, bevor sie lügt. Also das sind dann halt diese Dinge, die man dann immer wieder mitnimmt über die Jahre auch. Und dadurch, dass ich, sag ich mal, also ein bisschen naturverbunden war, immer mit Hunden zu tun gehabt habe oder mit Pferden zu tun gehabt, war immer ein Umgang da, der eigentlich ehrlich miteinander sein musste. Ich habe gewusst, was ich für eine Verantwortung habe auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hast du immer gesehen, dass diese Tiere das auch zurückgezahlt haben. Und das waren eigentlich solche Dinge, die dann eigentlich auch geformt haben, die du eigentlich immer wieder mitnimmst.
Also Ehrlichkeit, Disziplin, Bodenhaftung auch ein bisschen. Sind das eigentlich Tugenden, die einem heute im Fußball tatsächlich noch weiterhelfen, in diesem Fußballgeschäft?
Ja, natürlich. Ich denke mal, das ist ja darauf aufgebaut. Dieser Sport ist ja so aufgebaut, dass man mit einer gewissen Disziplin auch spielen muss. Auf der einen Seite, dass man ehrlich spielen muss. Wir brauchen ja normalerweise heute teilweise in den Spielen mit den Jugendmannschaften, brauchen wir nicht mal einen Schiedsrichter. Da ist ja schon diese Ehrlichkeit gefragt auch. Und nein, ich glaube ganz einfach, dass man diese Werte leben muss. Und wenn du in der Gesellschaft leben willst und eine gute Gesellschaft haben willst, dann musst du diese Dinge einfach leben.
Glauben Sie, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der WM in Russland diese Tugenden gelebt hat? Oder etwas konkreter gefragt, war der vielleicht der Mangel an diesen Tugenden auch ein Stein dafür da, dass die Mannschaft ausgeschieden ist so früh?
Ja, das hätte, wenn und aber ist das immer. So, ich war nicht dabei, ich war nicht mit. Also diese Frage kann ich eigentlich schlecht beantworten.
Aber zugeguckt haben Sie sicher auch. Ich habe auch zugeguckt und der Eindruck war ja schon so da, dass da irgendwie der letzte Wille, das Feuer gefehlt hat.
Ich habe 2000 mitgemacht, als wir Rumpelfußball gespielt haben. Und da hat auch der letzte Wille gefehlt, das muss man halt einfach sagen. Aber es gibt manchmal Dinge, wenn du von Anfang an keinen Zugriff kriegst, dann wird es schwer, solche Turniere zu spielen. Ich habe es ja selber mitgemacht. Und, ja. Aber wo es dann genau dran liegt, ob schon im Vorfeld hätte man erkennen können oder hinterher, ich denke, eins ist auch klar, hinterher sind wir immer schlauer. Also, wenn diese Mannschaft funktioniert hätte, das war 2000 das Gleiche, hätte kein Mensch was gesagt. Das war eigentlich eine Mannschaft, wo du sagen musst, auch diese Mannschaft hätte sicherlich Europameister werden können damals in Holland. Ja. Aber das war halt einfach nicht der Fall. Ich denke, wenn wir eine Möglichkeit gehabt hätten, da einzugreifen oder das zu verändern, hätten wir es sicherlich getan. Gar keine Frage.
Ist das tatsächlich so, dass der Wille einer Mannschaft am Ende entscheidet über Erfolg oder Misserfolg? Oder wie Dirk Schuster, der Trainer des SV Darmstadt 98, immer so schön sagt, Mentalität schlägt Qualität?
Mentalität ist ja Qualität. Das darf man ja nicht vergessen. Du musst beides haben. Wenn du Titel gewinnen willst, musst du beides haben. So. Und da geht nun mal einfach nichts dran vorbei. Ich glaube ganz einfach, diese Mentalität, die du einfach brauchst, um Fußball zu spielen, also Zweikämpfe zu gewinnen, hinzugehen, aggressiv zu sein, das sind alles so Dinge, die gehören einfach dazu, die gehören eigentlich zum täglichen Brot. Das fängt bei den Kindern schon an. Ich meine, sind wir noch ehrlich, wenn ich überlege, ich glaube, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, meine Mutter hat immer gesagt früher, geht ihr mal in den Sportverein und da müsst ihr auch mal eure Ellbogen benutzen, da müsst ihr euch durchsetzen. Aber ihr müsst auch ehrlich sein. Das sind ja so die Aussagen gewesen, die du eigentlich gelebt hast. Nur bin ich noch vielleicht aus einem Jahrgang, der komplett anders aufgewachsen ist. Das war direkt, ich bin 51 geboren, also können wir uns ausrechnen, 57, 58, als ich in die Schule kam, war immer noch Aufbauzeit nach dem Krieg und da waren Werte wie diese Geschichten gefragt. Da wurdest du auch, sag ich mal, was heute ist wahrscheinlich dann, wenn ich mir überlege, dass ich mit dem Opa nur im Garten gearbeitet gemacht habe, morgens nach der Schule hin und dann wieder mitgekommen habe, dann würde das heute vielleicht sogar als Kinderarbeit bezeichnet. Aber das hat einfach Spaß gemacht. Das haben wir ja auch gewollt. Und deswegen nochmal, wir sind da sicherlich anders erzogen worden. Hinzu kommt bei mir vielleicht, dass ich aufgrund der Tatsache, dass ich erst später reingekommen bin, ich habe erstmal einen Job gemacht, habe dann bis 23, 24 gearbeitet, habe gleichzeitig Handball, Fußball gespielt, habe fünfmal die Woche trainiert. Und habe dann nochmal diese Möglichkeit bekommen, diesen Schritt zu machen über Rot-Weiß Essen in die Bundesliga. Und dass das dann so funktioniert, muss da halt demütig sein. Ich meine, der Sport gibt vieles her, aber, und ich denke mal, um alle Fragen, die Sie bis jetzt gestellt haben, zu beantworten.
Auf einmal,
auf einen Schlag, brauchen Sie nämlich eins. Sie brauchen Leute, die das vorleben. Und ich habe das Glück gehabt, ich habe meine Mutter gehabt, ich habe Jugendtrainer gehabt, ob im Handball oder im Fußball, die diese Werte willig gelebt haben. Und die also einem auch immer, sag ich mal, zu damaliger Zeit, was für mich eigentlich wichtig war, ja, ich will nicht sagen, so halb auch Vaterersatz waren auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite uns wirklich auch gesagt haben, so das geht nicht, mitgenommen, Verantwortung gegeben und so weiter. Und das war eigentlich für mich, glaube ich, so der entscheidende Faktor, dass wir eben diesen Weg gehen konnten.
Glauben Sie denn, dass dieses Vorleben, was Sie da gerade erwähnt haben, dass das auch eine Aufgabe ist von diesen Stars, von diesen Fußballern, zu denen ja viele aufschauen, die im Publikum sitzen? Ist das was Sie auch fordern würden von Ihrem Team?
Das würde ich vor allem von jedem fordern. Ich meine, Sie müssen Ihren Kindern ja auch was vorleben, Sie müssen was vorgeben, Sie müssen aufzeigen, was Sie wollen und was Sie nicht wollen. Das hat ja nicht nur allein im Sport diese Rechtfertigung, sondern natürlich, aber andersrum sage ich Ihnen auch, zu meiner Zeit war es halt so, es hat jeder erstmal seinen Job gemacht, seinen Beruf gehabt. Wir sind teilweise mit 20, 21, 22 in die Bundesliga gekommen. Heute haben wir die Spieler, die sind 15, 16 Jahre. Die dürfen überhaupt nicht ihre Jugend ausleben. Das müssen wir auch mal drüber nachdenken. Das heißt, sie werden von Anfang an hingestellt als Vorbilder. Sie sollen alles richtig machen. Das heißt, sie sollen trainieren, sie sollen in die Schule gehen, sie sollen pünktlich sein, sauber angehen. Das soll ja alles passen. Immer. Also, dass dieser Job leicht ist oder dahin zu kommen und dann noch Vorbild zu sein, da glaube ich mal einfach, ist es nicht so einfach.
Glauben Sie denn, dass sowas auch sich überträgt auf ein Verhältnis von Mannschaft zu den Fans? So dieses Ehrlichsein, diszipliniert sein, die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Ist das was, was auch die Menschen am Fußball doch lieben, neben den großen Stars?
Ja, ich meine, dass sich die Zeiten geändert haben, dass wir heute auch, sage ich mal, auf der einen Seite diesen Eventcharakter haben, mehr oder weniger. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich kriege es ja auch mit, wenn ich dann oben auf der Tribüne bin, jetzt. Und da kommen Leute, sag ich mal, 25 Minuten oder 30 Minuten nach der Halbzeit erst raus, weil sie die ganze Zeit essen waren. Das sind dann halt so diese Dinge, wo ich dann einfach sage, okay, wenn das dann so gewollt ist und so ist, dann müssen wir halt nehmen. Aber der Fan steht eigentlich normalerweise dann da und begleitet seine Mannschaft, geht mit. Und diese Fankultur gibt es ja halt.
Wo es gerade nicht so gut läuft, das ist ja die Fußballnationalmannschaft. Da ist das Verhältnis zu den Fans gerade so ein bisschen schwierig. Was muss denn da passieren, damit die wieder zusammenkommen, Mannschaft und Fans?
Wir müssten eigentlich mal ein bisschen dankbar sein, was wir die letzten 8 bis 10 Jahre erlebt haben. Wir reden jetzt von einem Turnier, wo es nicht gelaufen ist, wo viele hinterher dann sich hinstellen. Wir haben 88 Millionen, glaube ich, die Bundestrainer sind. Und da denke ich mal ganz einfach, du kriegst irgendwann mal einen Umbruch hin, wo es nicht auffällt, wo du die Leute vorher integrieren kannst, wo sie einpassen kannst, wo alles funktioniert. Das haben wir geschafft, wenn man die letzten 8, 9, 10 Jahre nimmt. So, und jetzt ist eine Umbruch gekommen, wo es halt nicht funktioniert hat. Also, was müssen wir tun? Wir fangen nicht bei Null an, sondern wir haben ja eine Basis, wo wir darauf aufbauen können. Und diese Basis müssen wir einfach nutzen. Wir müssen eigentlich, am Ende heißt das immer, und das ist der Satz, den ich meinen Spielern ja auch oft mitgebe, um besser zu sein wie andere, musst du einfach mehr tun. Und da gehört eigentlich alle, da gehört jeder dazu. Da muss sich jeder hinterfragen, okay, was kann ich noch machen, was kann ich tun? Und dann muss entscheidend, muss am Ende sein, einfach, was will diese Truppe, was will die Mannschaft, ja? Der Trainer wird es nicht entscheiden, der wird die Spiele auch nicht gewinnen.
Braucht es vielleicht auch ein paar echte Typen wieder? Braucht es einen Horst Rubisch?
Ich sag mal so, ich kenne die Jungs alle. Ich kenne Kim, ich kenne Goretzka, ich kenne Boateng, ich kenne sie alle. Es sind ja alles Typen. So, die Frage ist halt einfach, wer führt nicht? Und da ist halt die Frage, wer wächst da rein? Ich sag mal, gezwungene Typen machen, glaube ich, keinen Sinn, sondern es müssen Typen sein, die von sich aus in diese Position wollen. Ein Effenberg zum Beispiel oder ein Ruisch in der Form. Also sie haben es selber gewollt. Sie sind auch da reingewachsen, muss man halt auch sagen. Wir haben Zeit gehabt, um da reinzuwachsen. Heute hast du keine Zeit. Heute spielst du am Samstag, dann spielst du am Dienstag Nationalmannschaft. Da spielst du am Freitagabend wieder Bundesliga. Also das geht dermaßen schnell alles. Und es gibt ja genug Sprüche, die ich ja auch schon nicht hören kann. So. Wenn du verloren hast, okay, Gott sei Dank, in 3 Tagen haben wir das nächste Spiel. So. Das sind ja alles so Sachen, wo du einfach mal drüber nachdenken musst. Und wenn man mal drüber nachdenkt, dann kannst du auch klar erkennen, wie viel sich da verändert hat und. Ich meine, wir haben die Bolzplätze nicht. Wir haben Käfige gebaut, dass man in der Stadt oder in den Orten auch nochmal wieder Fußball spielen kann. Wir haben schon so vieles getan und muss einfach sagen, Gratulation auch an den DFB oder sag ich mal an die DFL, DFB, was da eigentlich entstanden ist mittlerweile mit diesen Leistungszentren, die ganzen Stützpunkte, die wir haben, die Verbände, die wir haben und vor allen Dingen das Wichtigste bleibt doch wirklich. Und wo werden diese Spieler denn gemacht? Ich mache sie doch gar nicht. Ich stehe am Ende da oben, kriege aus Deutschland die besten 30, 40, 50 Spieler im Jahrgang und soll dann eine Mannschaft daraus machen, die die Titel gewinnt. Das ist sicherlich nicht einfach, aber es ist auch nicht so schwer, dass man mal einen Titel gewinnt. So, das sind die Punkte. Aber der entscheidende Faktor, die Grundlage wird doch gelegt in den kleinen Vereinen, bei den Ehrenamtlichen unten, wo die Mama, Papas am Platz stehen, weil ich kriege es ja jetzt im Moment auch mit, weil meine Enkel sind ja auch so weit, dass sie spielen. So, dann siehst du, wie die da draußen rumtoben und machen und tun. Und da wird doch die Grundlage gelegt, den Kids beizubringen, dass Fußballspielen Spaß macht. Dass man das vor allen Dingen gemeinsam macht. Und das sind ja halt dann diese Werte wieder, wo wir eben mit angefangen sind. Da müssen wir wieder mit anfangen. Der Kreislauf ist ja immer der gleiche.
HR Info, das Interview mit Horst Rubisch. Herr Rubisch, zu unseren Interviews gehört immer eine Box, die wir Ihnen hier auch mitgebracht haben, die HR Info Interview Box. Da legen wir was für unsere Gesprächspartner rein. Wenn Sie vielleicht einfach mal reingucken.
Frühstücksbrote.
Nein, die haben wir noch in der Tasche.
Hier ist das Gerät, was Sie mal in die Hand nehmen sollten. Also erkennen Sie es schon?
Ja, ich kann es mir schon mal sagen. Auf jeden Fall hat es was mit Fischen zu tun.
Ja.
Und da bin ich an sich ganz gut drin.
So, und jetzt hat er schon den ersten Fisch aus der Box gezogen.
Und unten ist etwas dran.
Was hängt dran?
Muss ich mal gucken. Jetzt habe ich keine Brille auf.
Was erkennen Sie so?
Kennen Sie den?
Ja, den kenne ich.
Also Horst Rubisch, ich tippe mal so, was sind das?
In Angelberg, 80er, in Angelberg klein. Das war gleich am Anfang meiner Karriere.
Ja, schön Essen. Hütchen.
Ja.
Was lieben Sie am Angeln, Herr Rubisch?
Du bist weg aus all dem, was du sonst immer hast. Also ich habe es ja nachher erst wieder angefangen, die Fischerei. Ich habe es als Kind gelernt und habe es dann eigentlich wieder angefangen, als ich das Fußball gespielt habe. Da kam dann der Willi Liebens zum Beispiel, die sind auch fischen gegangen, an der Ruhr damals. Und da habe ich gedacht, das ist eine gute Idee, da wollen wir wieder raus, weil ich eh so ein Typ war, der gerne da wieder raus wollte aus dem Pulk. Jeder wollte was, jeder was hier, der Nachbar hat dich angesprochen und.
Einen angeln sie noch, oder?
Ich nehme den einmal so raus.
Jetzt. Ja, da ist jetzt.
Also ein Fisch mit einer Botschaft. Und
waren Sie schon mal mit Günter Netzer angeln? Nein, der kann das nicht. Der kann nur Ferrari fahren.
Aber Sie verwenden.
Sie begeistern können.
Nein, ich glaube, er wäre auch nicht mitgegangen. Was er gerne isst, ist Leberwurst und Landleberwurst. Aber wie gesagt, nein, also zum Angeln waren wir noch nicht. Sonst aber, haben wir allen Blödsinn schon mal.
Aber Sie verbindet eine tiefe Freundschaft, Günter Netzer und Horst Rubisch, nicht zuletzt deswegen, er hat Sie zum HSV geholt damals.
Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, er ist ja auch Pate bei meinem Sohn. Da muss ich sagen, diesen Job, den hat er überragend gemacht. Deswegen also, nein, Günther und ich denke mal, das hat von Anfang an gepasst. Obwohl er immer die Geschichte verkauft ist. Er hat immer gedacht, wäre sein erster und letzter Transfer. Aber ich habe ja nicht anders gespielt als er auch. Er ist ja auch nicht gelaufen. Und das waren halt so die Dinge, die passten dann eigentlich ganz gut zusammen und die haben sich dann eigentlich gut auch zusammengefügt.
Aber Sie mussten sich nie selber einwechseln, weil Sie ja meistens von Anfang an gespielt haben.
Ich war ja besser als er, deswegen habe ich ja mehr Tore gemacht.
Ach so.
Das stimmt. Komm, ein Fischchen haben wir noch.
Einen haben wir noch?
Ja.
Und das letzte Fischchen mit einer Botschaft?
Die innere Ruhe.
Also die Frage war, was Fußballer von Anglern lernen können ist?
Eigentlich die innere Ruhe. Es gibt ja auch Situationen, wo man 11 Meter schießen muss. Wenn du hibbelig wirst und hektisch wirst, also diese innere Ruhe wäre dann ganz gut. auch wenn man, so wie ich jetzt heute, mehr oder weniger eigentlich nur bewegliches Fisch mache, ja, Fliegenfischen. Das heißt, du kannst im Wasser laufen, du bist raus, spricht dich keiner an, großartig, kannst immer für dich sein.
Ruhe ist ein gutes Stichwort, Horst Rubesch, Sie gehen in den Ruhestand, 67 sind Sie schon, am Ende des Jahres ist erst einmal Schluss beim Deutschen Fußballbund. Ich weiß nicht, ob Sie Ihre Angelroute mitnehmen, aber es geht auf eine große Reise, Neuseeland und über die USA zurück nach Deutschland, also quasi eine Weltreise. Ist das Ihr großer Traum, den Sie da mit Ihrer Frau verwirklichen?
Was heißt großer Traum jetzt? Ich meine, wir haben mal gesagt, oder ich habe mal gesagt, klar, Neuseeland zu machen, macht eigentlich keinen Sinn für eine Woche oder zwei Wochen. So, weil es einfach die Entfernungen sind einfach zu weit. Und dann hat sich im Laufe der letzten 10, 15 Jahre, haben wir dann immer gesagt, okay, ich sage, wenn ich mal 65 werde und die Rente kommt, dann machen wir das. So, das war der Plan eigentlich. Und das haben wir auch eigentlich so weit eingehalten. Dann ging es eigentlich nur noch darum, wie machen wir es. Weil wir haben ja mittlerweile auch im Laufe der vielen Jahre, die ich im Fußball bin, also einiges gesehen. Ich war in Singapur schon. Und dann haben wir Bekannte, die in Singapur sind, sodass wir gesagt haben, okay, dann können wir vorher, fahren wir nach Singapur, bleiben eine Woche da und gehen dann noch rüber nach Malaysia, weil das ja direkt grenznah ist alles, und fliegen dann weiter, dann hast du nur noch 10 Stunden.
Nur noch 10 Stunden,
ja. In dem Fall nur noch 10 Stunden, weil wir ja hin schon nach Singapur auch schon 11 Stunden hatten, so. Und dann gehen wir am Rückweg dann über Las Vegas, da können wir die ganze Kohle wieder reinholen.
Die Sie ausgegeben haben.
Die wir ausgegeben haben. Und nein, Las Vegas war eigentlich der Grund, weil ich will unbedingt nochmal Grand Canyon sehen. Weil das hat mich damals wirklich fasziniert, wo ich damals da gewesen bin, schon ein bisschen länger her. Da war aber die Zeit nicht so, dass man sich da jetzt in Ruhe mal mit beschäftigen konnte. Da war ein halber Tag nur. Und deswegen habe ich gesagt, also das würde mich schon nochmal interessieren. Ruhestaudamm, dann eben halt Grand Canyon und da mit dem Auto da mal lang, 3-4 Tage, macht sicherlich viel Sinn.
Also kurzum, einfach eine Traumreise.
Ja, eine Traumreise.
Mal raus. H-Info, das Interview mit Horst Rubesch. Tja, und an der Stelle haben wir uns öfter mal gefragt, Horst Rubesch, wie nennen wir den denn eigentlich? Welchen Titel geben wir ihm? Und dann ist mir so eingefallen, erstmal Kopfballungeheuer. Ist jetzt nicht so original, aber gefällt Ihnen dieser Titel?
Also sagen wir es mal andersrum. Es gibt nicht viele, die so ein Markenzeichen haben. Ja. Das muss man halt ganz einfach sagen. Ich habe mich auch erst einmal erschrocken, als es im Kreuzworträtsel gestanden hat. Das sind halt so Dinge, die dann so im Laufe der Jahre, die du dann erlebst. Und
das heißt, die Kreuzworträtsel?
Ja, im Kreuzworträtsel stand Kopfballungeheuer und dann kam automatisch der Name Rubesch, ist halt so. Mich hat es eigentlich nicht gestört. Meine Frau hat es am Anfang gestört, weil sie immer auf dem Markt angesprochen haben, Frau Ungeheuer. Und das fand sie dann nicht so lustig. Aber sonst muss ich sagen, gibt es den Kaiser, gibt es den Bomber der Nation, dann gibt es das Kopfballungeheuer, was jeder kennt. Also ich denke mal, es ist eine Marke.
Ehrentitel dann doch.
Ja, in der Richtung, so habe ich den jetzt mal für mich verarbeitet. Ja.
Ein weiterer Begriff, der uns eingefallen ist, ist Fußballlegende. 136 Bundesliga-Tore für den HSV, Rot-Weiß Essen und Borussia Dortmund. Was ist denn Ihre schönste Fußballerinnerung?
Also wenn wir rein am Platz gehen, kommen dann immer diese Geschichten, das ist in Frankreich der Elfmeter oder München 4-3. Aber ich denke ganz einfach, die wichtigsten waren eigentlich die ersten beiden Tore, die ich in der Bundesliga-Spiel gemacht habe, Rot-Weiß Essen gegen Uerdingen. Da haben wir 2-1 gewonnen. Und was wäre gewesen, wenn diese beiden Tore nicht gefallen wären, muss man halt ganz einfach so sagen. Das war eigentlich auch so, glaube ich, der Startschuss, wo man gesehen hat, dass das losgeht.
Noch so ein Begriff, der uns eingefallen ist, ist Menschenfänger. Können Sie da was mit anfangen?
Nein. Also so sehe ich mich jetzt nicht, muss ich halt dazu sagen. Ich bin eigentlich eher jemand, der auf der einen Seite auf Menschen zugeht, aber der auf der anderen Seite mitgenommen werden will. Um mehr geht es eigentlich gar nicht. Dass ich führen kann und mitnehmen kann, weiß ich, aber ich weiß auch, dass ich lieber verteile, lieber abgebe. Und weil ich einfach glaube, wenn jemand etwas tut mit Überzeugung und mit Verantwortung und dann noch Spaß dabei hat, dann ist er eigentlich nur gut. Da kommen immer wieder diese gleichen Sätze. Das heißt, das geht eigentlich nur dann, wenn du ehrlich miteinander umgehst, wenn du miteinander kommunizierst, wenn der eine für den anderen steht. Das sind immer die gleichen Sprüche. So. Und deswegen bleibe ich eigentlich dabei. Das ist eigentlich, nein, also Menschenfänger sehe ich mich nicht, überhaupt nicht.
Aber vielleicht das, oder anders gefragt, ist das vielleicht der Grund für Ihren Erfolg, den Sie in den vergangenen 10 Jahren beim DFB hatten? U19 Europameister, U21 Europameister, Olympiasilber in Rio, zum Schluss die Frauen gerettet. Ist das nicht irgendwie doch das Horst Rubesch-Trainer gehen?
Ich sag's mal so, ich war dabei. Gemacht haben wir es. Die Frage ist ja am Ende immer, Die Mädels müssen es machen, die müssen die Spiele gewinnen. Die Jungs müssen die Spiele gewinnen. Der Titel gewinne ich nicht, ich stehe da zwar draußen, ich kann mithelfen, kann einiges einbringen, kann es mit anleiten, kann ihnen eigentlich das geben, was ich eigentlich glaube, was ich ganz gut kann. Ich glaube, ich kann sie ganz gut einschätzen. Vor allen Dingen ihre Fähigkeiten, ihre Art und Weise, Fußball zu spielen und vor allen Dingen ihre Art und Weise, sage ich mal, auch Verantwortung zu übernehmen. Einfach das so zusammenzufügen. Und der entscheidende Faktor war immer, dass wir als Team funktioniert haben. Und vor allem, es macht einfach Spaß, mit diesen jungen Leuten zu arbeiten.
Da war gerade ein leichtes Lächeln bei Ihnen im Gesicht. Und dieses Lächeln habe ich auch öfter in dem Zusammenhang gesehen, wenn es darum ging, in der Zusammenarbeit mit den Frauen. Und Sie haben auch gesagt, mir würde etwas fehlen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Was war das genau, was Ihnen so einen Spaß gemacht hat?
Der Vorteil war von Anfang an bei den Mädels, dass sie mich genommen haben. Das war der eine Punkt. Und du kriegst immer 100%, das war der andere Punkt. Da muss man halt einfach auch sagen, diese Mädels haben eine klare Vorstellung. Die haben alle Jobs, also fast alle. Sie gehen teilweise 8, 9, 10 Stunden arbeiten. Was eigentlich auch faszinierend war für mich und was mir gut gefallen hat, vor allem, es haben alle mitgemacht. Also war es eigentlich leicht. Am Anfang musste ich eigentlich nur zugucken und warten, was passiert jetzt oder was kommt jetzt. Ich wusste schon, dass die Mädels eine Riesenqualität hatte aufgrund der Tatsache, dass wir ja Olympia zusammen gemacht haben. So, da war ich so einigermaßen involviert und hatte danach auch einige Spiele gesehen. Und als es dann auf mich zugekommen ist, die ganze Geschichte, war ich eigentlich von Anfang an davon überzeugt. Und das ist eigentlich so auch meine Einstellung, positiv an die Geschichten heranzugehen. Und es hat sich eigentlich ausgezahlt, auch wie wir es gemacht haben, was wir getan haben. Und die Mädels haben es wirklich genommen. Und wenn man zum Schluss gesehen hat, jetzt auch das Spiel Spanien, es war für mich mit Abstand das beste Spiel, was wir gemacht haben, auch wenn wir es nicht gewonnen haben. Aber,
zu null ist es ausgegangen.
Ja, aber einfach nur, um zu sehen, dass sie festgestellt haben jetzt, weil ich habe ihnen ja vorher immer gesagt, dass ich eigentlich glaube, dass sie eine Top-Rolle spielen können bei der Weltmeisterschaft.
Nächstes Jahr in Frankreich?
Ja, dass sie eine Riesenqualität haben.
Sie gehen jedenfalls als ungeschlagener Bundestrainer in die Historie.
Wir gehen als ungeschlagener.
Der Frauenbundestrainer ein. Ihr Engagement, das war klar, war von Anfang an zeitlich begrenzt. Sie waren als Sportdirektor des DFB mit in die Suche der Nachfolgerin involviert. Martina Voss-Tecklenburg wird es jetzt sein. Wie ist die Entscheidung auf MVT, wie sie ja schon gerne genannt wird, im DFB gefallen?
MVT habe ich gar nicht
nach
gewusst.
TTM,
ja,
Tina Teune-Meyer, MVT.
Aha. Nein, ich denke mal, wir haben ja die Gespräche gesucht. Wir haben ja gewusst, wer kommt in Frage. Und aus den Gesprächen heraus hat es sich nachher ergeben, wo wir dann so also wirklich, es ist ja keine Entscheidung, die ich oder alleine getroffen habe oder der Präsident alleine getroffen, sondern die wir getroffen haben nach den Gesprächen, wo wir uns zusammengesetzt haben und einfach auch die Art und Weise, sie hat sie in der Schweiz auch nachgewiesen. Ich meine, sie hat selber gespielt, sie hat den Stallgeruch, sie weiß, worum es geht. Und nein, da merkst du schon, ich glaube, das passt einfach, das Gefühl ist einfach dafür da. So, nein, sie freut sich auf die Aufgabe, das kann ich also jetzt schon mal ganz sicher sagen. Und alle anderen, die da mit dran sind, freuen sich auch. Also wie gesagt, ich habe eh zugesagt, ich komme zur WM. Ich werde sie messen jetzt, ja, das wissen sie. Und nein, ich werde die Daumen drücken, meine Frau fährt mit, und dann gucken wir uns das da mal an.
Also ich habe ja so den Eindruck, dass Ihnen das jede Menge Spaß gemacht hat mit dem Frauenfußball und mit den Frauen. Würden Sie das unterschreiben, wenn ich nochmal Trainer werde, dann bei einer Frauenfußballmannschaft?
Nee, würde ich jetzt nicht unterschreiben. Also mir ist es eigentlich egal. Ich muss eigentlich nochmal. Das Wichtigste für mich eigentlich ist, dass ich mitgenommen werde. Weil wenn man mich mitnimmt, dann kann ich was tun. Wenn man mich nie will, dann habe ich ein Problem. So. Und um diese Dinge geht es eigentlich. Und deswegen bleibe ich eigentlich dabei. Und ich hoffe, dass Sie das alle, das ganze Team, auch bei den Frauen jetzt zum Schluss, meine Jungen kennen das alle, weil ich es mit denen länger gemacht habe. Hier waren es jetzt nur 8 Monate oder 7 Monate. Aber dass Sie einen gemerkt haben, das muss Spaß machen. Und das kann Spaß machen. Da kann man sich quälen. Rennen, laufen, klopfen, machen, tun, egal wie man es bezeichnet. Und es macht trotzdem Spaß, weil man erfolgreich ist am Ende des Tages, wenn jeder da mitmacht und wenn jeder sich einbringt. Und das ist eigentlich das, was ich immer versucht habe, jeden da mitzunehmen, jeden die Möglichkeit zu geben. Also das ist der entscheidende Faktor dabei.
Vielen Dank, Horst Rubesch. Das war hr-info, das Interview mit
Martina Knief
und Stefan Büchler. Unser Interview gibt es auch als Podcast und das finden Sie auf hr-info-radio.de.